Radio 100,7.
Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Präsentiert von Carlo Link.
Herzlich willkommen für eine weitere Mission aus der Serie Konferenzen um Radio 100,7. Schön, dass ihr mit dabei seid. Joe Osting und der Feiertag war geprägt von der revolutionären Bewegung vom Volksfreijahr an die Unruhen von der ersten Lützebäuer Verfassung. Frühling der Revolution, Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt werden Titel von einem Vortrag von Christopher Clark, den 29. September an der Abtei Neumünster, das am Kader vom 20. Anniversaire vom Institut Pierre Wernach, dem 175. Anniversaire von der Schambach an der Ausstellung 1848 Revolution zu Lützeburg am Lützeburger Nationalarchiv. Der Vortrag stung auch am Zeichen vom Bertelsmann Forum Das blaue Sofa, wo den Autor sein rezent Buch mit demselben Titel präsentiert hat. Der Sir Christopher Clark, als ein australischer Historiker, den er Großbritannien schafft, hin aus 1960 zu Sydney geboren, an er riecht als Professor modern europäisch Geschichte um St. Catherine's College zu Cambridge. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschichte Preußens an den Ersten Weltkrieg. Am ersten Teil haben wir den Vortrag von Christopher Clark, der noch vor mir fort mit einem Gespräch zwischen dem Literaturkritiker Samuel Hamen an dem Motor. Aus rechtlichen Gründen kann der Vortrag leider nicht an unserer Mediathek online aufgerufen gehen. Das gilt aber nicht für das Gespräch. Dem Mikro ging ich gleich vor und Christopher Clark.
Nun zum Thema. Mein Titel ist, das sehen Sie, 1848 im Rückspiegel. Ich komme gleich auf den Titel zurück. Die Revolutionen vom Jahre 1848 waren sowohl in ihrer politischen und gesellschaftlichen Intensität wie auch in ihrer geografischen Ausdehnung einmalig. Weder die große französische Revolution noch die Juli-Revolution 1830, noch die berühmte Pariser Kommune 1871, noch die russischen Revolutionen 1905 und dann die Doppelrevolution 1917 haben eine vergleichbare oder eine vergleichbar transkontinentale Kette von Aufständen veranlasst. Die Revolutionen, in Anführungszeichen, vom Jahre 1989 halten den Vergleich ein bisschen besser, aber es ist bis heute umstritten, ob diese Aufstände wirklich als Revolutionen bezeichnet werden sollten. Und darüber gibt es im Moment eine rege Debatte in der Geschichtsschreibung zum Beispiel der Deutschen Demokratischen Republik. Und die Wirkungskreis beschränkte sich sowieso hauptsächlich auf die Staaten des Warschauer Pakts, das heißt ihre direkte Wirkung. 1848 brachen überall auf dem europäischen Kontinent parallele politische Tumulte aus. Von der Schweiz bis nach Portugal und in die Walachei, von Luxemburg und Dänemark bis nach Palermo und auf die Ionischen Inseln. Diese war die einzige gesamteuropäische Revolution, die es jemals gegeben hat. Und ihre Nachwirkungen wurden nicht nur, das ist wichtig, in Europa gespürt. Dieses Bild zeigt den Gouverneur Roustillon von Martinique, wie er ein Emanzipationsdekret vorliest. Und im Bild sieht man, so hat man damals die republikanische Intelligenz dieses Ereignis betrachtet, die dankbaren ehemals Versklavten sich verneigend vor dem großzügigen republikanischen Gouverneur. So ist das natürlich auf Martinique überhaupt nicht geschehen. Sobald die Nachricht einer Revolution in Paris die Insel erreichte, haben die Versklavten ihre Freiheit mit den eigenen Händen genommen. Sie haben die Arbeit gekündigt, es gab gewaltsame Tumulte und Gouverneur Roustillon wurde effektiv, also tatsächlich gezwungen, dieses Dekret eigenhändig zu erlassen. Sie haben sich die Freiheit genommen, sie wurde ihr nicht einfach so geschenkt. Heute möchte ich über diesen Sturm in der Mitte des 19. Jahrhunderts kurz nachdenken, um festzustellen, ob der Blick auf 1848 ein Licht irgendwelcher Art auf die Krisen unserer Gegenwart werfen kann. Daher der Titel 1848 im Rückspiegel. Ich meine, das Interesse dieser Revolution erschöpft sich nicht in diesen Fragen über die Parallelen zur Gegenwart. Sie sind auch an sich sehr interessant. Sie sind theatralisch und menschlich und poetisch extrem interessant. Aber interessant sind auch die Parallelen zu unserer Gegenwart. Und daher auch der Titel 1848 im Rückspiegel, denn es ist bekanntlich, metaphorisch gesehen, der Rückspiegel, der uns erlaubt, das, was uns bevorsteht, mit dem, was hinter uns liegt, in Verbindung zu bringen. Nun, über das 19. Jahrhundert in Bezug auf die Gegenwart nachzudenken, mag sich abwegig anhören. Das 19. Jahrhundert ist heute hinter dem Alb des 20. kaum mehr sichtbar. Und es stirbt auch als Thema an vielen historischen Fakultäten, besonders im angloamerikanischen Raum, geradeaus. Wenn ich dennoch auf die heutige Relevanz dieser Epoche als Betrachtungsobjekt, als Gegenstand der historischen Reflexion bestehen möchte, dann ist das zum Teil, weil dieses Jahrhundert, allem Anschein zum Trotz, uns heute näher ist als vor 30, 40 oder 50 Jahren. Was meine ich damit, mit dieser paradoxen Behauptung? Lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen. Die orientalische Frage ist wieder da. Bei diesem Dauerthema der internationalen Beziehungen im 19. Jahrhundert, es gab kaum eine Woche, wo das nicht irgendwo politisch heikel wurde, ging es um die Probleme, die aus dem Zerfall des Osmanischen Reiches entstanden waren und insbesondere um das Gleichgewicht der Mächte im östlichen Mittelmeer. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde diese Konstellation jedoch aus dem Blickfeld gedrängt. Das Osmanische Reich gab es nicht mehr. Die Türkei, heute Türkiye, wurde nach 1945 in die NATO aufgenommen. Die Mächteproblematik des östlichen Mittelmeers war nun angesichts der bipolaren Stabilität des Kalten Krieges nicht mehr von übergreifender Bedeutung. In den letzten Jahren jedoch ist die totgeglaubte orientalische Frage wieder aufgetaucht. Man erkennt sie an den geopolitischen Spannungen im östlichen Mittelmeer. Man erkennt sie an den Spannungen zwischen Ägypten und der Türkei über die Zukunft Libyens. Man erkennt sie an der bewusst neo-osmanischen Sprache und Gestik Präsident Erdogans. Gekennzeichnet ist diese jüngste Gegenwart auch durch die Wiederkehr einer echten Multipolarität, wie wir sie seit 1945 nicht mehr kennen. Diese Multipolarität hat viele Dimensionen. Es sind neue Regionalmächte entstanden, die ihre jeweiligen Gebiete neu gestalten möchten, insbesondere die Türkei und der Iran. Durch den Ukraine-Krieg sind gerade diejenigen Getreidehäfen an der Donau in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses gerückt, die vor dem Krimkrieg in den 1850er Jahren schon in den Schlagzeilen waren. Also für mich war das erstaunlich, wieder den Sulina-Kanal in den Schlagzeilen zu sehen. Der war schon in den 1850er Jahren des 19. Jahrhunderts schon ein brennendes Thema. Diese Multipolarität ist für uns neu und besorgniserregend. Für die Menschen Europas im mittleren 19. Jahrhundert war sie absolut selbstverständlich. Zum Spaß habe ich sogar eine Liste erstellt von Phänomenen aus dem 19. Jahrhundert, die heute wieder in Erscheinung getreten sind. Flüssige, heterogene politische Konstellationen ohne Parteidisziplin, verschärfte geopolitische Spannung um die Arktis, die Wiederkehr der sozialen Frage und vor allem Sorge um das wachsende soziale Ungleichheit. Und hier habe ich ein Bild von dem vielleicht wichtigsten heutigen Denker zu diesem Thema, Thomas Piketty. Interessant, ich meine, Piketty hat die Frage gestellt, ob der Kapitalismus Ungleichheit erzeugt und nicht mildert, sondern erzeugt. Und wichtig ist hier nicht die Frage, ob man mit ihm einer Meinung ist, sondern die Resonanz, die globale Resonanz seiner Argumente und das große Interesse unter den politischen Eliten an seinem Werk. Labile Fusionen zwischen Politik und Religion. Fragen über das Recht auf Arbeit. Gibt es überhaupt ein Recht auf Arbeit? Diese Frage wird heute verschärft und dringend, immer dringender gestellt. Sie war auch eine der Schlüsselfragen der Revolution von 48. Das Wiedererwachen, meine ich, trotz aller Globalisierung des klassischen Nationalismus. Russland wieder als gesellschaftspolitisch reaktionärer Gegenpol zum liberal-demokratischen Westen und nicht mehr als revolutionäres Konkurrenzmodell. Hellseherische Kinder mit globaler Signalwirkung sind ein Wesenszeichen beider Epochen. Ist zum Beispiel Greta Thunberg die Bernadette Soubirous der Gegenwart? Die 14-jährige Soubirous hatte 1858 in Südwestfrankreich, so heißt es, eine Marienerscheinung erlebt. Ihr Zeugnis davon war so konstant, so klar und so zwingend, dass daraus eine globale Pilgerbewegung entstand. Und seit 2018 spricht die damals 15-jährige Greta Thunberg als Klimaaktivistin weltweit, meine ich, das Gewissen von Millionen an. Ich will den Klimawandel nicht epistemologisch gleichsetzen mit einer Marienerscheinung. Ich will einfach auf die Resonanz dieser jungen Menschen weltweit in den Medien, sagen wir mal, in den Gewissen und Gefühlen von Millionen hervorheben. Man könnte diese Liste fortführen. Manche Stichworte sind anfechtbarer als andere. Wichtig ist nur der Hinweis, dass die Geschichte nicht nur geradlinig abläuft. Es gibt Momente, wo eine als abgeschlossen geltende Vergangenheit uns wieder in die Nähe rückt. Wenn wir mit diesem Gedanken im Hinterkopf unser Augenmerk wieder auf die Revolutionen von 1848 richten, dann fallen sofort einige Gemeinsamkeiten auf. Das Interessante, aber auch Schwierige und Frustrierende an den 1848er Revolutionen ist ihre Vielstimmigkeit. Die Tatsache, dass in ihnen gleichzeitig so viele Leidenschaften, Programme und Aspirationen erkennbar werden, manche fortschrittlich, manche alles andere als fortschrittlich, manche liberal, manche radikal, manche konservativ. Jahrzehntelang hatten sich die polizeilichen Behörden Europas, der Name Prinz Metternich ist schon genannt worden, auf eine geplante Revolution vorbereitet. Und sie meinte, eine Revolution geplant durch eine Untergrundvereinigung wie diese, die wir hier im Bilde sehen. Sie fokussierten ihre Aufmerksamkeit auf Verschwörungen, auf Netzwerke im Untergrund, Geheimgesellschaften. Und sie haben viele solche aufgedeckt oder durch Agenten und Spione infiltrieren lassen. Darin waren sie wirklich gut. Aber die Revolutionen von 1848 entsprangen eben nicht einer Verschwörung. Wenn sie so entstanden wären, wären sie vielleicht besser organisiert gewesen. Es handelte sich stattdessen um gesamtgesellschaftliche Aufstände, Momente der allgemeinen Enthemmung gegenüber der bestehenden politischen Ordnung. Schauen wir uns dieses Gemälde von Félix Philippoteau an. Wenn wir das tun, sehen wir schon die latenten Spaltungen in einer Revolution, die in diesem Bild jedenfalls kaum angefangen hat. Wir sehen eine Szene vor dem Hôtel de Ville in Paris. Alphonse de Lamartine steht auf einem Sessel und spricht zur versammelten Menge. Um ihn herum die Männer der provisorischen Regierung. Rauchschwaden ziehen über die Szenerie. Der Platz ist übersät mit Relikten der Kämpfe, die sich hier vor kurzem zugetragen haben. Ein kleines Artilleriegeschütz, die Trümmer einer Barrikade, ein totes oder sterbendes Pferd, ein verwundeter Kämpfer auf einer behelfsmäßigen Bahre, aus dessen bandagiertem Stumpf der rechten Hand Blut tropft. Auf einer Kiste mit dem Zettel »Sammlung für die Verwundeten« steht eine Schale mit frisch gespendeten Münzen. Es handelt sich hier also um ein großzügiges Publikum, dankbar für das Opfer, das die Kämpfer gebracht haben. In das Getümmel mischen sich auch noch andere Geschichten. Neben einem Haufen wertvoller Gegenstände, die vermutlich aus dem königlichen Palast geraubt wurden, liegt ein Toter. Es ist die Leiche des Maurergesellen Roux, der von seinen Kameraden erschossen wurde, weil er während der Kämpfe einen Diebstahl begangen hatte. Unter den weit über 100 Gesichtern sind Männer der regulären Armee, der Nationalgarde, bewaffnete Aufständische, Arbeiter, Lehrlinge und Gesellen, wohlhabende Bürger mit gebürsteten Zylinderhüten, kleine Jungen und ein paar Frauen zu erkennen. Doch von links drängt sich langsam eine Frau mit roter, phrygischer Mütze auf einem weißen Kampfross durch die Menge. Sie hält eine rote Fahne mit der Aufschrift Vive la République in die Höhe. Sie hat die Grandeur einer Allegorie, stellt zugleich, sie ist natürlich einerseits allegorisch gemeint, sie stellt aber zugleich auch Marie de Lille dar, eine junge Frau, die dafür berühmt war, dass sie während der Revolution Verwundete unter Beschuss versorgt hat und die später mit dem Kreuz der Ehrenlegion ausgezeichnet werden sollte. Also in diesem Sinne steht sie für Tausende von Frauen in den 1848er Revolutionen. Sie waren dabei auf den Barrikaden. Sie haben auch mitgefochten, mitgekämpft, mitgeschossen. Und sie haben auch die Verwundeten gepflegt und vieles andere noch der Revolution beigetragen. Lamartine hat den Blick auf sie gerichtet und er hebt seine Hand in eine Geste, deren Bedeutung durch den Titel dieses Gemäldes entschlüsselt wird. Und der Titel lautet, Lamartine verwehrt am 25. Februar 1848 der roten Fahne das Eindringen in das Pariser Rathaus. Auf mehr als 18 Quadratmetern Leinwand präsentiert der Maler Félix Philippoteau eine Szene von enormer dramaturgischer Komplexität. Am merkwürdigsten ist ihre zeitliche Verortung. Die Pulversalven aus den Gewehren im Hintergrund deuten auf eine noch andauernde Revolution hin. Die Papierrolle jedoch, in Lamartines linke Hand, vermutlich die Proklamation der Republik, deutet auf eine bereits abgeschlossene Revolution. Also im Hintergrund eine noch stattfindende und vorne eine bereits abgeschlossene Revolution. Und in der Lücke, dem zeitlichen Zwischenraum zwischen einer bereits vollendeten und einer noch nicht abgeschlossenen Revolution, stellt Philippoteau ein Patt zwischen zwei politischen Optionen dar. Eine Frau schlägt vor, die rote Fahne der sozialen Revolution vor dem Hôtel de Ville zu hissen. Lamartine, der, wie die provisorischen Minister um ihn herum, eine Schärpe in den Farben der Trikolore um die Taille trägt, will das verhindern. Vergleicht man dieses Gemälde mit dem berühmten Gemälde aus dem Jahr 1830 oder darstellend das Jahr 1830 von Delacroix, muss man sagen, Delacroix's Bild hat natürlich eine Grandeur und eine Einheit des Denkens, des Gedankens, das diesem Bild abkommt. Aber Philippoteau gibt uns vielleicht einen ehrlicheren Eindruck von der Komplexität einer gerade zustande gekommenen Revolution. Überall stößt man bei den 1848er Revolutionen auf Bestrebungen und Aktionen, die nicht kompatibel waren, die eben widersprüchlich waren. Die mit der Revolution einhergehende Mobilisierung war in ihrem Wesen und in ihren Auswirkungen extrem vielfältig. Neue Ministerien, radikale Clubs, neue Parlamente, Gewalt auf den Straßen, Wahlkampagnen und Parlamentsdebatten, Frauenvereine und Frauenzeitungen, Angriffe auf Polizisten, Zollbeamten und Soldaten, bissige Karikaturen, Anpöbelung von Parlamentsmitgliedern, Kämpfe zwischen Nationalgardisten und studentischen Legionären, Angriffe auf jüdische Staatsbürger und jüdisches Eigentum oder einfach auf Ausländer oder Unbekannte. Heute Nachmittag wurde von den Luxemburgern gesprochen, die aus Paris geflohen sind, weil sie als Ausländer sich in Gefahr fühlten. In den Waldgebieten des südlichen Frankreichs entfaltete sich ein regelrechter Krieg, die sogenannte Guerre des Demoiselles, zwischen als Mädchen verkleideten Bauern und staatlichen Forstbeamten in den Waldgebieten des südlichen Frankreichs. Das gehört mit zu den 1848er Revolutionen, auch wenn die Bauern gewissermaßen gegen die staatliche Forstwirtschaft und damit gegen die neue Republik kämpften. Nationalgesinnte österreichische und deutsche Radikale und Liberale frohlockten, als preußische und österreichische Armeen die polnische, tschechische und italienische Freiheitsbewegung in Posen, Venedig und Prag unterdrückten, als wäre es ihnen noch nicht klar, dass diese selben Armeen bald auch die deutschen Revolutionen unterdrücken würden. Die Liberalen fürchteten sich vor der Reaktion, aber auch vor der Demokratie und wussten manchmal nicht, vor wem sie mehr Angst haben sollten. Diese Ambivalenz ist vielleicht auch heute noch ein Teil des Liberalismus. Die Radikalen fürchteten sich vor dem erregten Pöbel, sie auch hatten Angst vor dem Volk. Für die Zeitgenossen war es eben deswegen schwer, eine allgemeine Fahrtrichtung auszumachen. So paradox und widersprüchlich waren die durch die Revolution losgetretenen Energien. Ja, man könnte sogar sagen, die Revolution und die Counterrevolution, wurden als Zwillinge im selben Wochenbett geboren. Das ist die Komplexität von 1848. Diese Komplexität ergab sich nicht nur aus der inhärenten Schwierigkeit der anzupackenden gesellschaftspolitischen Probleme, so komplex sie auch waren, sondern auch aus der großen Vielzahl der politischen Gruppen und Perspektiven. Es entstanden im Laufe dieser Revolutionen viele neue Zeitungen, ein Angebot an Ideen und Erzählweisen, das sich auf die Zeitgenossen ambivalent ausgewirkt hat. Die politische Welt war eben noch nicht durch große Volksparteien und etablierte politische Milieus strukturiert und stabilisiert und diszipliniert. Das sollte erst im späten 19. und im 20. Jahrhundert kommen. Die Vielfalt der Stimmen und Programme war aufregend, aber man fühlte sich auch bald überfordert. Und hier sehen wir einen überforderten Bürger durch die Straße laufen. Auffallend bei den liberalen Zeitungen in vielen Städten ist die wachsende Skepsis gegenüber der Pressefreiheit und das in den liberalen Presseorganen. Viele fragen sich, haben wir das vielleicht zu weit getrieben? Sollten wir nicht die Zensur, aber sollten wir vielleicht Pressekontrollen wieder einführen? In Wien wurde es plötzlich modisch, einzelne Menschen in der Presse namentlich zu verunglimpfen. Das kannte man bisher gar nicht. Zum ersten Mal kursierten anonyme Drohbriefe in großen Zahlen durch die Stadt Wien. Heute würden wir sie Hate Mails nennen. In dieser Hinsicht sind die Menschen von 1848 doch unsere Zeitgenossen. Manche Bilder aus der Revolutionszeit sprechen uns heute sehr direkt an. Hier sieht man, wie eine aufgeregte Menschenmenge am 15. Mai 1848 in das Pariser Parlamentsgebäude brach, in die Assemblée Constituante, um gegen die Politik der Regierung, der provisorischen Regierung und des Parlaments zu protestieren. Man erklärte, die bestehende Regierung sei abgeschafft, eine neue Regierung werde im Namen des Volkes bald in Kraft treten. Daraus wurde nichts und das parlamentarische Geschäft ging erstmal weiter. Und hier sehen wir noch eine andere aufgeregte Menge. Das ist der berühmte QAnon-Shaman, wie er auf Deutsch heißt, QAnon-Shaman, die in ein Parlamentsgebäude eingebrochen ist. Man streitet sich heute noch darüber. Das ist übrigens ein sehr interessanter Streit gewesen, nicht in den Fernsehkanälen Amerikas, ob es sich in diesem Fall um einen Aufstand, um einen versuchten Staatsstreich oder um eine Demonstration handelte oder einfach um einen Protest. Aber die Analogie ist naheliegend, auch wenn damals die Bedrohung von links kam und jetzt in der letzten Vergangenheit von rechts. In beiden Fällen wird die liberale Demokratie auf dramatischste Weise denunziert, herausgefordert, in Frage gestellt. Wie sollte man das Auseinanderdriften der Revolutionen, die Zersplitterung der Kräfte, den Verlust an Kohäsion, wie sollte man das alles erzählen? Jeder Abspaltung vom gemeinsamen Unterfangen in den Jahren 1848-49 genauer nachzuspüren, wäre in etwa so, als würde man die Geschichte eines Feuers schreiben, indem man nacheinander die Biografie jeder einzelnen Flamme erzählen würde. Es herrscht eine gewisse Diskrepanz zwischen solchen hyperkomplexen Phänomenen und den von Historikern verwendeten narrativen Instrumenten. Im Jahr 1848 zerbrachen sich andererseits die Naturwissenschaftler schon seit vielen Jahren den Kopf darüber, was passiert, wenn Wärme, die sie bereits als eine transitorische Form von Energie, immer Energie in Transit, Energie in Bewegung betrachteten, von einem Körper in einen anderen übergeht, der kälter und träger ist als er selbst. In den 1820er Jahren veröffentlichte Sadi Carnot, der Sohn von Lazare Carnot, der in den 1790er Jahren die revolutionäre Levée en Masse entwickelt hatte, eine Abhandlung über die Antriebskraft der Wärme. Darin stellte er Überlegungen zu den thermodynamischen Prinzipien an, die für den Betrieb einer Maschine gelten, die Wärme vollständig in Bewegung umwandeln kann. Und das, obwohl er wusste, dass es eine solche Maschine nicht gab. Selbst die besten Dampfmaschinen seiner Zeit, so stellte er fest, schaffte es nur ein Zwanzigstel der Antriebs, das sind seine Worte, der Antriebskraft des Brennstoffs zu nutzen. In den 1830er und 40er Jahren setzten sich Wissenschaftler wie Clapeyron, Clausius, Thomson und Rankine weiter mit den Implikationen von Carnots Argumenten auseinander. Aber der Schwerpunkt verlagerte sich auf die Frage, wie die Wärme bei der Umwandlung von Wärme in Bewegung verloren ging. Wo ging diese Wärme bloß hin? Der preußische Wissenschaftler Rudolf Clausius stellte in seiner berühmten Arbeit über die Motive Kraft der Wärme 1850 fest, dass der Betrieb von Carnots Wärmekraftmaschinen nicht mit dem Grundsatz der Energieerhaltung vereinbar war, demzufolge die Gesamtenergie eines Systems konstant und über die Zeit erhalten bleibt. In den frühen 1850er Jahren dachte Clausius weiter darüber nach, wie Wärme bei irreversiblen thermodynamischen Prozessen abgeführt wird. Und 1865 gab er endlich diesem irreversiblen Wärmeverlust einen Namen, Entropie. Es wäre ein bisschen abgeschmackt, würde man behaupten, dass diese esoterischen Überlegungen zur Thermodynamik in gewisser Weise eine Übersetzung oder Widerspiegelung von Erfahrungen aus dem Bereich der Politik wären. So einfach funktioniert die Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft nicht. Andererseits sollten wir nicht davon ausgehen, dass die Welt der Wissenschaftler weit von der der Revolutionäre entfernt war. Der provisorischen Februarregierung in Paris gehörten eine Reihe sehr angesehener Naturwissenschaftler an. Und der unermüdliche polnische Freiheitskämpfer und Ingenieur Joseph Bem war ebenfalls Autor einer bedeutenden Studie über Dampfmaschinen. Nach 1848 wandten sich viele deutsche Sozialisten von der Philosophie ab und den Naturwissenschaften zu, weil sie glaubten, dass diese die Conditio Humana besser erklären konnten. Das Begriffsinstrumentarium, das die Naturwissenschaftler dieser Epoche verwendeten, lässt sich leicht mit anderen Erfahrungsbereichen in Verbindung bringen. Bewegung, die Übertragung von Energie von einem heißen auf einen trägen Körper, die Dispersion von Anstrengung, der Verlust an Kohäsion. Die Revolutionen von 1848 schienen so alt zu sein wie das alte Ägypten, als ich in der Schule über sie lernte. Ihre Komplexität war ein vergebliches, antiquarisches Gekritzel, unempfänglich für die Art von Erzählung, die den modernen Menschen wiederbelebt. Und ich weiß noch, wie der Lehrer vor uns stand im Klassenzimmer und sagte, diese Revolutionen waren kompliziert und sie sind gescheitert. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, das ist eine sehr unattraktive Kombination. Nicht ein komplexes Scheitern. Wer will sich mit sowas beschäftigen? Aber etwas hat sich geändert. Wir sind dabei, aus etwas herauszukommen, das Sie noch nicht kannten. Die Ära der Hochindustrialisierung, der, um mit Walt Rostow zu sprechen, Aufbruch in ein nachhaltiges Wachstum, der Aufstieg der großen ideologischen parteipolitischen Formationen, der Aufstieg des Nationalstaats und des Wohlfahrtsstaates, das Zeitalter der Säkularisierung, der Aufstieg der großen Zeitungen und des nationalen Fernsehpublikums oder Rundfunkpublikums. Diese Dinge, die wir früher Modernität nannten, sind heute alle im Wandel begriffen. Ihr Einfluss auf uns schwindet. Die alte Trigonometrie von rechts und links, mit der wir unsere politischen Wege zu planen pflegten, funktioniert nicht mehr. In einem am 7. Juli 2022 vorgelegten Bericht gab das Deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz bekannt, dass er eine neue Beobachtungskategorie für Gruppen und Netzwerke eröffnet hat, die weder der Rechten noch der Linken angehören. Da sind wir wieder in der Welt von 1848, wo es keine geschlossenen Parteien gab. Die Verwirrung, die von neuen Bewegungen hervorgerufen wird, Trump-Kundgebungen, Occupy Wall Street, QAnon, die Gilets Jaunes, das ist mein Lieblingsbild. Denn diese Frau könnte die Frau auf dem Pferd sein, das wir in dem Gemälde von Félix Philippoteau gesehen haben. Das könnte Marie von Lille sein. Ich weiß nicht, sie kennt wahrscheinlich nicht Marie von Lille und vielleicht auch nicht das Bild, aber die Ähnlichkeit ist wirklich auffallend. Die Verwirrung, die diese, nicht die Formationen selbst, die sind, gehören sehr unserer Zeit an, aber die Verwirrung, die sie hervorrufen, die schwierigen Versuche, eine Diagnose zu finden, ist ein Symptom dieses Übergangs in etwas Neues, in etwas, was nicht mehr Moderne heißen kann. Aber wenn wir diese Phänomene vor dem Hintergrund des Aufruhrs der Revolution in der Mitte des 19. Jahrhunderts lesen und betrachten, dann erscheinen sie weniger fremd. Die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 in Washington D.C. war voller Anklänge. Das Eindringen eines unruhigen Mobs in einen Plenarsaal, die improvisierte Theatralik und die ausgefallenen Kostüme, das euphorische Auftreten gepaart mit Appellen an hohe Prinzipien, Freiheit, Rechte, die Verfassung, erinnerten an die Unruhen von 1848. Der Freiheitskonvoi von Lastwagenfahrern, der im Januar und Februar 2022 drei Wochen lang die Innenstadt von Ottawa lahmlegte, zeigte mit seinen Hüpfburgen, das ist ein Wort, das man normalerweise nicht sagen muss, mit seinen Hüpfburgen, Schweinebraten und der Ablehnung der parlamentarischen Demokratie, so eine merkwürdige Kombination, nicht Hüpfburgen und Demokratieangriff, eine Mischung aus karnevaleskem Stil und aufrührerischer Logik, die an die Straßenproteste von 1848 erinnert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am 27. Februar letzten Jahres in einer historisch bedeutsamen Rede von einer Zeitenwende gesprochen. Er bezog sich natürlich auf die neuartige durch den russischen Angriff auf die Ukraine geschaffene geopolitische Situation. Interessant ist aber die Anwendung des Begriffs Wende. Denn dieser Begriff ist viermal in der modernen Geschichte Deutschlands als Bezeichnung für einen umfassenden gesamtgesellschaftlichen Wandel modisch geworden. Zum ersten Mal im Kontext der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus im Jahre 1933, da sprach man schon von einer Wende. Dann im Jahre 1953, als die Sozialistische Einheitspartei in der Deutschen Demokratischen Republik den Begriff Wende kurzzeitig für die Umschaltung auf einen neuen liberalen Kurs benutzte, das endete natürlich mit dem Aufstand 1953, dann in den frühen 80er Jahren im Zeichen der sogenannten geistig-moralischen Wende Helmut Kohls und letztlich für den Prozess gesellschaftspolitischen Wandels, der sich in der Deutschen Demokratischen Republik unter Egon Krenz entfaltete. Und überhaupt für den Übergang zu einem wiedervereinigten deutschen Staat. In allen vier Fällen handelte es sich gewissermaßen um eine Wende in Richtung rechts oder Richtung Mitte rechts. Weg von der Weimarer Republik in den Nationalsozialismus, weg von dem Stalinismus in den neuen Kurs, weg von dem linken und linksliberalen Gedankengut der 60er und 70er Jahre in Richtung liberal-konservativer Werte, weg von der SED-Herrschaft in Richtung nationale Einheit, Kapitalismus und Einbindung in den Westen. Historiker kommen meistens ohne Diagramme aus, und ich tue das natürlich auch, ich komme ohne sie aus. Aber wenn ich Sozialwissenschaftler wäre, was ich nicht bin, würde ich vielleicht sagen, eine gesamtgesellschaftliche Wende sieht vor diesem historischen Hintergrund etwa so aus. Man muss aber nicht Sozialwissenschaftler sein, man muss überhaupt nicht studiert haben, um zu erkennen, dass dieses Diagramm die ultrakomplizierte Dynamik unserer Gesellschaften in ihrem chaotischen Umgang mit den dringendsten globalen Problemen einfach nicht erfassen kann. Das Diagramm ist schlicht zu dumm. Wir stehen vor der ersten allgemeinen Krise des Anthropozäns. Was unsere Zeit ausmacht, ist die zunehmende Fusionierung unterschiedlicher Krisen. Die Migrationskrise, die globale Wirtschaftskrise und der damit einhergehende Kohäsionsverlust in der Politik, die wachsende Spannung zwischen den Großmächten, die soziale Ungleichheit als Problem innerhalb der Gesellschaften, aber auch zwischen den Staaten. Diese und andere Problemfelder hängen aufs Engste miteinander zusammen. Es handelt sich um ein Aggregat von alten und neuen Krisen. Wenn man diese Komplexität mit ihren vielen Dependenzen diagrammatisch darstellen wollte, müsste das Ergebnis etwa so aussehen. Hier hat man versucht, das hat mit 48 nichts zu tun und auch mit unserer Polykrise, aber hier hat man versucht, mittels einer sogenannten Causal Loop Diagram das Problem mexikanische Drogenkartells darzustellen. Hier haben australische Wissenschaftler die Interdependenzen zwischen Umwelt-, Gesundheits- und wirtschaftspolitischen Handlungsbereichen bei der Bewältigung der Covid-Pandemie Diagramme dieser Art sind im Moment in letzter Zeit sehr modisch geworden übrigens. Sie werden sicherlich mehrere gesehen haben. Und das hier ist mein Lieblingsdiagramm. Das sind die bei der Stabilisierung von Afghanistan zu berücksichtigenden Faktoren und Probleme in ihrer Interdependenz von einer Beratungsagentur schematisch dargestellt. Da sieht man übrigens vielleicht auch, warum das in Afghanistan bisher noch nicht geklappt hat. Die von den Regierungen zu ergreifenden Maßnahmen zur Dämmung des Klimawandels werden heute nicht nur nach ihrer Effektivität, sondern auch nach ihrer sozialen Auswirkung, nach ihrer Verteilungsgerechtigkeit geprüft. Wir haben schon erlebt, wie schwer es ist, den globalen Kohleausstieg mit den politischen Interessen einzelner Länder zu versöhnen. Und dieser Widerspenstigkeit wiederholt sich auf jeder Entscheidungsebene. Denn es wird nicht nur um internationale Abkommen gehen, sondern auch um oft sehr schwierige innenpolitische Kompromisse. Und die Suche nach einer Gesamtlösung wird zusätzlich dadurch erschwert, dass die Mittel, die ein Problem zu lösen scheinen, ein anderes oft gleichzeitig verschärfen. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Maßnahmen, die in einigen Staaten zur Eindämmung des Klimawandels ergriffen werden, gleichzeitig die geopolitische Spannung mit einem oder mehreren anderen Staaten erhöhen. Und wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie eng Fragen der Geopolitik mit denen, oder in den letzten Monaten, wie eng Fragen der Geopolitik mit denen der Sozialpolitik verknüpft sind. Vor allem dann, wenn zum Beispiel in Westeuropa die russische Invasion der Ukraine zu Öl- und Gaspreisschocks führen, die wiederum viele Haushalte über die Schwelle zur Armut stoßen können. Ich weiß, dass in vielen deutschen Staaten man sich jetzt Sorgen macht über den kommenden Winter. Oder wenn die Unterbrechung der globalen Getreideversorgung durch die Blockade des Schwarzen Meeres in Nordafrika zu Existenznotständen führt. Ich will nicht sagen, dass der Blick zurück auf 1848 uns zeigen kann, wie wir aus dieser welthistorischen Bredouille herauskommen. Das kann er natürlich nicht. Aber er bietet uns das Bild einer komplexen Krise. Und er lädt uns ein, über das spannungsvolle Verhältnis zwischen partikularen und allgemeinen Interessen nachzudenken. Zwischen den 1848ern und uns liegt, wie gesagt, die Epoche der beschleunigten Industrialisierung, des Staats in ein nachhaltiges Wachstum, der großen Volksparteien, der nationalen Medienkulturen, der materiellen Sättigung, jedenfalls im Westen. Also die 1848er, standen vor dem Anbruch dieser Epoche. Wir stehen an ihrem Ende. Wir sind dabei, uns von etwas zu verabschieden, was sie noch nicht kannten. Daher vielleicht die Resonanzen zwischen ihrer Epoche und der unsrigen. Ob der Ausstieg aus dieser Epoche der industriellen Moderne so tumultuös wird, wie damals der Einstieg, ist natürlich schwer zu sagen. Aber es deutet vieles darauf hin, dass uns in der Tat eine Revolution bevorsteht. Nur auf die Frage, wer sie mit welchen Mitteln lenken und führen wird und wie die Gewinne und Lasten verteilt werden, gibt es keine Antwort. Die durch die 1848er Revolution auf die Bühne gerufenen Gruppen und Interessen, die sich für die rechtmäßigen Erben des Aufstandes hielten, drifteten auseinander, gerieten miteinander in Konflikt. Damit vielleicht war das partielle Scheitern dieser Revolutionen vorprogrammiert. In einem Artikel aus den 1840er Jahren über die rheinische Forstwirtschaft als Brennpunkt sozialer Spannungen, denn auch damals waren Brennstoffpreise ein sehr wichtiges und heißes Thema, schrieb der junge Karl Marx, ich zitiere, die Vielseitigkeit der Welt ergibt sich aus der Einseitigkeit seiner vielen Teile. Er meinte damit, Probleme der politischen Ökonomie seien hauptsächlich deswegen so schwer lösbar, weil sich die davon betroffenen Menschen und Gruppen so fest an ihre widersprüchlichen Interessen klammern. Wir können uns das diesmal nicht leisten. Wir werden lernen müssen, Brücken zwischen den Interessen einzelner Fraktionen, Gruppen und Staaten zu bauen. Individuelle Bedürfnisse mit unserem allgemeinen Interesse als Bewohner eines gemeinsamen Raumes in Einklang zu bringen. Die gähnende Kluft zwischen Utopie und Praxis wird sich schließen müssen oder jedenfalls enger werden müssen. Leicht wird das nicht sein. Wir haben das in diesem Ausmaß bisher nie geschafft. Aber es gibt keine Alternative. Ich danke Ihnen.
Applaus
Frühling der Revolution, Europa 1848, 49 und der Kampf für eine neue Welt. Ich vertrage mit dem Historiker Christopher Clark am Kader vom 20. Anniversaire vom Institut Pierre Wernach, dem 175. Anniversaire von der Schambach an der Ausstellung 1848 Revolution zu Lützeburg am Nationalarchiv, die bis den 24. Februar 2024 verlängert wird. Am zweiten Teil hören wir ein Gespräch um blaue Sofa zwischen dem Samuel Hamen und dem Christopher Clark. Der Samuel Hamen schafft als Freiberufler als Literaturkritiker, unter anderem für den Deutschlandfunk, Zeit Online, hier lebt zu Heidelberg und zu Dickrich.
Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, jetzt sitzen wir auch drauf. Sie haben einer Stimmung Gestalt verliehen, die ich eigentlich bei der Lektüre des Buches ständig hatte, nämlich, dass ich etwas über 1848 lese und etwas über 2023 erfahre und auch andersrum, dass ich dann auf 2023 schaue und 1848 erblicke. Und das fand ich ganz interessant, weil es diesem Jubiläum, das ja erst einmal willkürlich ist, da passen einfach zwei Zahlen zusammen, eben diese Willkürlichkeit genommen hat und etwas Magnetisches, etwas Zwingendes gegeben hat. Gleichzeitig ist es ja aber ein diffuses Gefühl und auch keine wissenschaftliche Methode. Nee. Und da habe ich mich gefragt, wie geht das bei Ihnen Hand in Hand? Einerseits dieses Emotionale, das Appellative, Aktivistische des Zeitgenossen, der im Hier und Jetzt, im polykrisenhaften Hier und Jetzt steckt, und dann gepaart daran beim Schreiben dieses Buches das Analytische, das Nüchterne, wenn der Historiker auf eine Zeit zurückblickt.
Also erstens, glaube ich, sind die Historikerinnen und die Historiker nie so nüchtern, wie wir sich vielleicht uns vorstellen. Es gibt immer eine emotionale Komponente und die Gegenwart spielt immer dabei eine Rolle. Man kann sie entweder verschleiern, diese Rolle, und versuchen sie in der Nüchternheit der sagen wir mal, der akademischen Sprache zu umkleiden. Oder man kann sie offen aussprechen. Und das wollte ich machen. Aber ich muss sagen, das gehörte nicht mit zur Motivation, um das Buch zu schreiben. Es ist dieses Gefühl der Resonanz kam erst, als ich mich in die Materie vertiefte. Und ich weiß noch, wie ich mit Millionen von anderen diesen QAnon-Shaman gesehen habe. Ich dachte, das ist 48, das ist 1848. Und auch diese Diskussion, ist das ein Aufstand, ist das ein Protest, ist das nur eine Demonstration, ist es ein Staatsstreich? Also, dass in Amerika, in Washington, diese Fragen auf diese Weise gestellt werden konnten und dass ein Theater dieser Art im Kapitol ausspielen konnte, das war gleichfalls neu und alt. Das war das Interessante. Das ist vielleicht ein Kennzeichen unserer Zeit. Es gibt ja viele Ereignisse, die shocking sind, aber nicht surprising. Also das hat ein Kollege von mir gesagt. Das ist vielleicht das Markenzeichen des 21. Jahrhunderts ist schockierende, aber nicht überraschende Ereignisse. Und also das Gefühl überkam mich langsam. Gehört nicht zu den Leitgedanken. Also das Buch, ich fing an mit der Arbeit an diesem Buch, weil ich nachgedacht hatte über die Nachwehen, also das Nachleben der Revolution. Mich interessierte die Zeit danach, die 50er Jahre, die Epoche, die als die Epoche der Reaktion galt. Mhm. Und mir wurde klar, dass diese Zeit der Reaktion eigentlich viel lebendiger war und viel interessanter und dass die Politik der Reaktion, der sogenannten Reaktion, eigentlich eine kombinatorische Politik war, die viele, die Schockwellen sozusagen der Revolution in sich aufgenommen hatte. Und dass es doch zu einer Verwandlung gekommen war, nicht nur in der Art, wie Politik gemacht wurde, und auch im Denken darüber, was einen Staat zu leisten hat, aber auch in den Stilen und in der Praxis der Verwaltung.
Und das finde ich interessant, dass Sie einerseits sagen, wir blicken auf 48 zurück, die 48er blickten damals auf 89 zurück. Würden Sie dem zustimmen, dass es quasi ein wachsendes historisches Selbstbewusstsein gibt? Also wir können uns heute mit etlichen Revolutionen messen, vergleichen, überlegen, was folgen wird. Und sozusagen dieses Register wird, wenn man zurückblickt, immer kleiner. Und wir haben gerade zu den Luxus zu gucken, wo wir uns gerade spiegeln können, um etwas daraus zu lernen im zweiten Schritt.
Das ist eine tolle Frage. Denn ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen 1848 und 1789 ist, dass man 1848 hatten alle im Hinterkopf, wie in ein altes Kinofilm oder sowas, da hatten sie diese Narrative aus der Französischen Revolution. Vor allem die politische Intelligenz, nicht? Die Phasen, also die konstitutionelle Monarchie, dann die Republik, Jakobinerherrschaft, dann Direktorium, dann Napoleon und so weiter, das wussten alle. Und natürlich hat man diese Narrative unterschiedlich verstanden und ausgelegt, aber sie war bei allen da. Und das hieß unter anderem, dass die Menschen von 48 durchdrungen war von historischem Bewusstsein. Und sie konnten das, was vor ihren Augen sich abspielte, konnten sie als eine Entfaltung der Geschichte in der Gegenwart. Also es war ihnen klar, dass die Geschichte nicht etwas ist, was in der Vergangenheit abgelaufen war, sondern die Geschichte, man konnte die Bewegung der Geschichte noch in der Gegenwart sehen. Und es ist überhaupt in dieser Zeit zu einer Verabsolutierung des Begriffs Geschichte gekommen. Alle dachten geschichtlich, alle dachten historisch. Es kam zu einer Historisierung aller Kulturbereiche und aller Lebensbereiche eigentlich. Also haben die Leute sich als historisch Handelnde verstanden. Und ich glaube zum Teil deswegen, so kann man erklären, warum sie uns so viele Zeugnisse hinterlassen haben. Es ist erstaunlich, wie viele von den Teilnehmern an dieser Revolution in den Druck geeilt sind. Sie haben Bücher und Pamphlete veröffentlicht, oft sehr lange Bücher und mit Fußnoten und komplexen historiografischen Argumentationen und so. Und das alles, oft sind Bücher innerhalb von einigen Monaten und ohne Laptop und so weiter entstanden. Also wie sie das geschafft haben, weiß ich nicht. Aber es ist erstaunlich, wie schnell sie das machen. Und ich glaube, dieser schnelle Übergang von der Erfahrung in der in das geschriebene Zeugnis ist zum Teil eine Funktion dieser Historisierung des Bewusstseins, weil man weiß, wie das Narrativ aussieht.
Das ist ja, wenn man das weiterdenkt, ein Plädoyer für eine genaue Geschichtsschreibung, weil wenn die Texte und Erkenntnisse, die einem zur Verfügung stehen, um ein Selbstbild im Heute zu generieren, subjektiv sind und strategisch angefertigt sind, dann bezieht man sich natürlich nur auf die Geschichte, die einem gefällt, um sozusagen eine rote Linie zu ziehen. Und dann ist es umso wichtiger, dass man ein möglichst breites Panorama, wie das in Ihrem Buch angefertigt wird,
anfertigt. Kann ich kurz darauf eingehen? Das ist sehr interessant, denn ich meine, es gibt fabelhafte Bücher über 1848. Ich will nicht den Eindruck vermitteln, dass es nur schlechte Bücher gab und dann komme endlich ich und so weiter und so fort. Es gibt fantastische Studien, vor allem Lokalstudien, über bestimmte Revolutionsgeschehen. Ich denke jetzt an Paul Ginsburgs Buch über Venedig zum Beispiel. Das ist ein absoluter Klassiker. Und oder Rüdiger Hartmanns Buch über Berlin im Jahr 48. Man könnte eine sehr lange Liste vorlesen. Aber was mir doch trotz allem aufgefallen ist, dass diese These des Scheiterns nur deswegen so überzeugend ist. Sie überzeugt nur, wenn man wie einer, der in einem Pferderennen sozusagen Geld auf ein Pferd setzt und das Pferd gewinnt, dann ist das ein Erfolg. Wenn das Pferd verliert, dann scheitert man, nicht? Und so hat man die Revolution betrachtet. Man hat die Radikalen als Proxies sozusagen für uns in der Vergangenheit angesehen und gemeint, wenn es Ihnen gelingt, wenn Sie erfolgreich sind, dann ist die Revolution ein Erfolg. Wenn Sie scheitern, dann scheitert die Revolution. Aber Revolutionen werden nicht nur von Radikalen und von diese Revolution wurde nicht nur von Radikalen und Demokraten gemacht und sie wurde auch nicht nur von Revolutionären gemacht. Sie wurde von einem komplexen Zwischenspiel von Kräften, alten und neuen Kräften. Und das wird auch dadurch kompliziert, dass die alten Kräften durch die Revolution verwandelt worden sind. Sie gingen aus der Revolution als andere Kräfte hervor, als sie gewesen waren. Bismarck ist da ein Beispiel. Bismarck wird das, was er später, zu dem er später wird, durch die Revolution. Die Revolution schafft einen Riss in der Wirklichkeit und Bismarck klettert durch diesen Riss und wird mit der Bismarck, Schnauze, den wir kennen. Ja. Genau.
Das habe ich auch bei der Lektüre irgendwann gedacht, dass dieses Begriffspaar gewinnen, verlieren, scheitern, gelingen nicht anwendbar ist, wenn man sich auf diese Revolution stürzt, weil sie eben so, wie Sie das gezeigt haben, hyperkomplex ist, weil auch unfassbar disparate Akteure auftreten, die Liberalen, die Radikalen, eine Bauernschaft, Arbeiterschaft, Bürgerliche, die natürlich jeweils andere Forderungen haben und dementsprechend auch an anderen Maßstäben messen können wollen, ob das denn jetzt gelungen ist, was sie sich vorgenommen haben. Würden Sie sagen, dass das letztlich die Tragik der Zeitgenossen von 48 ist, dass sie zeitlebens schlimmstenfalls dachten, dass sie gescheitert sind und nicht gesehen haben, dass de longue durée das, was sie angestoßen haben, doch noch Früchte tragen konnte?
Genau, da könnte man mit Keynes sagen, dass irgendjemand ihm gesagt hat, so auf Dauer wird das besser sein. Und da hat er geantwortet, auf Dauer sind wir alle tot. Ja, das stimmt. Also die langfristige Perspektive ist manchmal für die Menschen weniger zwingend, weil wir ein so kleines Pensum an Zeit uns geschenkt ist. Und das ist sicherlich mit einem Faktor, dass die Menschen auf das Kurzfristige geschaut haben und auch das Langfristige vielleicht nicht vorausgesehen haben. Und zum Teil sind auch viele Menschen wirklich gescheitert. Die haben alles gegeben, alles geopfert und alles verloren. Also Menschen, ein Mann wie Robert Blum, obwohl der hingerichtet worden ist auf der Brigittenau in Wien oder außerhalb von Wien. Aber auch bei Blum würde ich nicht sagen, das ist eine gescheiterte Existenz. Da auch das greift zu kurz. Dieser Mann hat eine Symbolwirkung gehabt, die ihm ein langes Nachleben im radikalen Deutschland verschafft hat. Und er bleibt bis heute eine Signalperson. Ist das wirklich ein Scheitern? Er selbst hat immer wieder gesagt, wenn das Moment kommt, dann bin ich bereit, alles zu opfern. Und das Interessante ist, dass er in der Tat bereit war, alles zu opfern. Und es gibt unglaublich viele Leute, die diese Bereitschaft an den Tag gelegt haben. Sie haben gesagt, also Goffredo Mameli, der das italienische Nationallied geschrieben hat, Fratelli d'Italia heißt es heutzutage. Und da kommt immer wieder im Refrain kommt die Phrase "Siamo pronti alla morte", wir sind bereit zu sterben. Insgesamt singt man das, glaube ich, 24 Mal, wenn man das die ganze Nationalhymne singt. Und das ist ein merkwürdiger Anblick, wenn kleine Schulkinder in Italien "Siamo pronti alla morte" so weiter, dann fragt sich wirklich, seid ihr wirklich bereit zu sterben mit 7 Jahren und so weiter. Aber das Interessante an diesem Lied ist, dass Mameli wirklich bereit zu sterben war. Er ging nach Rom, er hat geholfen, die Römische Republik zu verteidigen. Er wurde schwer verwundet von einer französischen Kugel, denn inzwischen war Frankreich auf der Seite der konterrevolutionären Mächte. Und starb unter den schrecklichsten Umständen nach einer Amputation. Man stelle sich vor, die Amputation eines Beins im mittleren 19. Jahrhundert unter sehr dürftigen Umständen. Auch ein Martyrium an sich und dann ein paar Tage später kam der Tod. Er hat das nie bereut. Auch Robert Blum blieb seinem Drehbuch, dem Drehbuch, das er für sich selbst geschrieben hatte, als Mann des Theaters, treu, indem er sein Leben opferte.
In der Art, wie heute 48 erinnert wird, wird eben oft diese Ähnlichkeit besonders betont. Natürlich auch, weil das eine Art von Spiegelung ist und man so ein didaktisches Verhältnis zur Geschichte will, weil man daraus lehren will, um zu verhindern, das etc. Ich würde gerne den Ball einmal kurz in die entgegengesetzte Richtung werfen, nämlich was unterscheidet uns Zeitgenossen denn von 1848? Also, weil sozusagen aus der Differenz kann man ja so genauso gut Erkenntnisse ziehen wie aus der Identität.
Also was uns hauptsächlich von ihnen unterscheidet, ist, dass zwischen ihnen und uns die Moderne abgelaufen ist. Wir sind moderne Menschen. Mhm. Bei ihnen erkennt man viele Anzeichen, dass die Moderne jetzt an Tempo gewinnt, natürlich. Und sie haben alle das Gefühl, dass die Geschichte, also nicht alle, aber die meisten haben das Gefühl, dass ihre Zeit irgendwie in einem vorwärts strebenden Strom sozusagen, sie empfinden ihre Zeit als einen Strom nach vorwärts, einen Strom in die Zukunft. Das haben wir mit ihnen vielleicht nicht mehr gemeinsam, aber das wurde dann zu einem Merkmal der Moderne.
Ob dieser Platz muss ich mir aus Zeitgründen Gespräch um blaue Sofa zwischen dem Samuel Hamann und dem Historiker Christopher Clark aufbrechen. Der ganze Entretien kann aber an der Mediathek auf 100,7.lu gelauscht gehen. Merci für den Interesse beim Nolauschtren. Bis ein Anerkeier, wann es darum heißt.
Radio 100,7.
Konferenzen, Enregistrement zu aktuellen Themen.